This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton and adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Ну, я кажусь, ну, может прилететь любой момент.
Wie ist das Leben hier? Wie eine Lotterie. Es kann dich jederzeit erwischen. Am Sonntag fährst du zum Beispiel nach Kharkiv rein und in der Mitte der Straße liegen Bombentrümmer. Du räumst sie zur Seite und fährst weiter. Es ist gefährlich hier, was kann ich sagen?
Igor ist gestresst, als ich mit ihm spreche. Er packt gerade seine Waren zusammen, die er auf der Straße zum Verkauf anbietet. Gerade ist er noch ein Karton mit Spraydosen an zwei Soldaten losgeworden. Igor ist deswegen gestresst, weil eine Stunde nach unserem Gespräch die Ausgangssperre in Kobyansk beginnt. Und wenn die Sonne untergeht und die Nacht beginnt, dann wird der Beschuss in Kobyansk immer heftiger. In der Industriestadt im Nordosten der Ukraine haben einmal 30.000 Leute gelebt. Jetzt sind es vielleicht nur 2.000. Erst hatten die Russen die Stadt eingenommen, dann hat die Ukraine die Stadt befreit. Jetzt ist sie wieder hart umkämpft. In dieser Folge erzählen die Verbliebenen über ihre Eindrücke.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Als wir mit Igor gesprochen haben, war aus der Ferne das Donnern der Artillerie zu hören. Das Geräusch kam von der anderen Seite des Flusses, der durch Kobyansk fließt. Auf dieser anderen Seite des Flusses hat Igor, 55 Jahre alt, früher Fahrräder verkauft, also bevor die russische Invasion begonnen hat im Februar 2022. Dieser Fahrradladen ist mittlerweile kaputt, zerstört, wie viele Gebäude in Kobyansk. Und sein Lager ist während der Besatzung geplündert worden, hat er uns erzählt. Nach der Befreiung der Stadt am 10. September vergangenen Jahres sind Igor und seine Frau nach Kobyansk zurückgekehrt und haben da, wie Igor erzählt hat, eigentlich nur Chaos, Dreck, Schmutz vorgefunden.
Я когда нас столько освободили, всем рассказывал, ну как-то пришли тоже снимать с женой, говорю.
Als Kupjansk gerade befreit wurde, habe ich allen davon erzählt. Ich erzählte allen diesen Witz. Bevor die Russen andere Länder erobern, die Welt, sollten sie erst einmal Toilettenpapier herstellen. Und die Menschen, die die Besatzung miterlebt haben, haben viel geflucht. Die russischen Süßigkeiten schmecken nicht. Man kann sie nicht in den Mund nehmen. Überhaupt nicht. Sie sind das Gegenteil zu unseren Süßigkeiten.
Kobyansk ist, ich glaube, das kann man nicht anders sagen, ist eine geschundene Stadt. Die Schäden des Krieges sind überall zu sehen. Viele Gebäude sind entweder komplett zerstört oder zumindest beschädigt. Es gibt eine Hauptstraße, die durch die Stadt führt, relativ breit. Und da sind links und rechts, wie gesagt, lauter kaputte Gebäude zu sehen. Ja, sie haben beispielsweise gibt es ein kleines, ungefähr im Stadtzentrum, ein kleines städtisches Museum, das hat es komplett zerschlagen. Und da haben die Ukrainer jetzt, weil das Dach einfach weg ist von diesem Museum, haben sie jetzt ein Schild an die Tür gemacht, auf dem steht Museum zum Himmel. Ja, das ist so ein dieser etwas zynische Humor, den sie sich in der Ukraine angewöhnt haben. Wie gesagt, es ist vieles, vieles kaputt. Erst vor kurzem hat das Verwaltungsgebäude in Kobyansk, das ist an so einem großen Platz, von dem aus man über den Fluss blicken kann und auf den anderen Stadtteil jenseits des Flusses. Vor kurzem hat dieses Verwaltungsgebäude nochmal einen großen Treffer bekommen. Auch das ist eben zerstört. Und man sieht eben sehr deutlich, was diese Stadt schon durchgemacht hat. Und man hat auch so ein bisschen den Eindruck, wenn man da durchfährt, das ist wie, als wäre das Leben da rausgesaugt worden. Also sie wirkt irgendwie... Diese Stadt wirkt irgendwie grau, müde und auch die Menschen, die wir da getroffen haben, wirken ebenso. Kobyansk ist kurz nach Beginn des russischen Überfalls im vergangenen Jahr von den russischen Streitkräften besetzt worden. Kubjansk ist ein, obwohl es eine kleine Stadt ist, aber ein enorm wichtiger, strategisch wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Und über Kubjansk sind dann in den Monaten zwischen März und September vergangenen Jahres auch die ganzen russischen Nachschubgeschichten abgewickelt worden, also für die Logistik des Krieges eben enorm wichtig. Und deswegen war die Befreiung eben vor gut einem Jahr ein sehr, sehr schwerer Schlag für die russischen Invasoren. Jetzt gibt es wieder jeden Tag heftige Gefechte, bei denen Menschen sterben. Und ukrainische Soldaten vermuten, dass die russischen Streitkräfte versuchen, einen Keil zwischen Kubjansk und die etwas südlich liegende Stadt Liman treiben zu wollen. Und was, glaube ich, das Wichtigste ist, durch diese ständigen Angriffe hoch im Nordosten der Ukraine binden die Russen auch ukrainische Streitkräfte, die eigentlich für die derzeit laufende Gegenoffensive im Süden gebraucht werden. Weil eben so heftig gekämpft wird in Kubjansk, um Kubjansk herum, haben die Behörden Evakuierung angeordnet, auch schon einige Wochen her. Sie haben also gesagt, die Leute müssen eigentlich raus aus dieser Stadt, weil es schlicht und ergreifend dazu gefährlich ist. Sie müssen auch raus aus insgesamt 37 Siedlungen, die in der Region liegen, damit sie eben sich in Sicherheit bringen können. Und ja, man hat also schon den Eindruck, das ist nicht so krass wie beispielsweise in Bachmut, dieser Stadt, die zum Symbol des Krieges geworden ist, die eben komplett zerstört wurde im vergangenen Jahr und eben in diesem Jahr, am Anfang dieses Jahres. Also es ist nicht so gefährlich wie da, aber die Kämpfe sind einfach hörbar, ne? Also man merkt einfach, dass da die Einschläge doch schon relativ nahe kommen. Und wie gesagt, es gibt auch immer wieder neue Schäden wie die an diesem Verwaltungsgebäude. Igor, mit dem wir gesprochen haben, also dieser Mensch, der seine Waren da verkauft hat, auf einer Straße im Zentrum Kubjansk, der vermutete sogar, dass es ukrainische Kollaborateure noch in der Stadt gibt, die das feindliche Feuer leiten, also die sozusagen aus der Stadt heraus, aus dem ukrainisch kontrollierten Teil, den russischen Streitkräften sagen, wo genau sie hinschießen müssen. Und dass es eine Kriegsstadt ist, sieht man aber auch schlicht und ergreifend daran, dass also unglaublich viel Militär in der Stadt ist. Wenig Zivilisten, aber sehr, sehr viel Militär. Übrigens, auch das ist wieder so ein Indiz für den etwas, ja, wie gesagt, schrägen Kriegshumor der Ukrainerinnen und Ukrainer. Gibt es so eine an der provisorischen Polizeiwache einen Schaukasten. In diesem Schaukasten sind Steckbriefe von Kollaborateuren zu sehen, Männer und Frauen, die angeblich mit dem Feind zusammengearbeitet haben. Das sieht man öfter in der Ukraine. Was man aber da in Kubjansk doch gesehen hat, war ein Steckbrief von Wladimir Putin, der steckbrieflich von der Polizei in Kubjansk gesucht wird. Wie gesagt, die ukrainische Regierung hat im August die Zivilisten und die Zivilistinnen in der Stadt aufgefordert, zu fliehen, sich in Sicherheit zu bringen. Aber die Menschen wollen einfach nicht gehen, manche jedenfalls. Das habe ich auch erlebt in anderen Städten in der Ukraine, wie gesagt beispielsweise Bachmut, wo auch, als es wirklich heftig wurde, also als im Osten der Stadt schon die russischen Streitkräfte standen, als die Stadt einfach in Schutt und Asche gebombt worden ist, da haben wir immer noch Zivilistinnen und Zivilisten getroffen. Und ähnlich ist es eben in Kubjansk auch. Und sie haben ganz unterschiedliche Gründe. Also manche sagen, wir wollen einfach bei Haus, in unserem Haus und Garten bleiben und wir wollen nicht, dass das geplündert wird möglicherweise. Oder sie wollen auch bei ihren Haustieren bleiben.
Ich понять можно. Я их понимаю.
Man kann sie verstehen. Ich verstehe sie. Aber dann frage ich sie, was werdet ihr tun, wenn euer Bein weggesprengt wird? Oder das eurer Frau? Oder, Gott bewahre, das eures Kindes? Was würdet ihr tun? Was sollte man in solchen Fällen tun? Habt ihr Medikamente? Was könnt ihr tun? Außerdem wisst ihr sehr gut, dass die Evakuierungstruppe nicht zu euch kommen kann, wenn die einzige Brücke über den Fluss zerstört wird. Das müsst ihr verstehen. Dann werdet ihr Geiseln sein und die russischen Orks werden euch als Geiseln benutzen. Das erkläre ich ihnen. Meiner Meinung nach kann man es nicht noch deutlicher erklären.
Das ist Marina Tschachtschenko. Die haben wir getroffen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Kharkiv. Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine und liegt ungefähr 100 Kilometer westlich von Kubjansk. Und Marina ist 51 Jahre alt, war eine bekannte Umweltaktivistin, in der Region Kobjansk, da hat sie auch in einem kleinen Dorf gelebt. Und die hilft jetzt den Menschen zu fliehen. Ihre Telefonnummer kursiert in der Region Kobjansk und wenn Menschen sie anrufen, vermittelt sie sie an eine ukrainische Hilfsorganisation, die diese Leute rausholt und Evakuierungsmissionen durchführt. Das machen diese Leute teilweise unter Lebensgefahr. Auch das ist eine Geschichte, die habe ich immer wieder in der Ukraine erlebt. Also auch bemerkenswert, wie ich finde. Ganz viele, gerade junge Leute, melden sich eben freiwillig, wenn sie nicht kämpfen, weil sie nicht kämpfen wollen oder noch nicht eingezogen worden sind, für irgendwelche Freiwilligeneinsätze. Und in dem Fall ist es eben eine Organisation, die Menschen aus umkämpften, gefährlichen Gebieten herausholt. Und Marina hat uns erzählt, dass sie seit Juni schon über 50 Menschen helfen konnte und sie in Kontakt bringen konnte mit dieser Hilfsorganisation.
Manchmal rufen sie mich einfach an und schreien. Ich habe Angst, sprich mit mir. Andere stellen Fragen. Werden sie Brot bringen? Alles Mögliche. Sie rufen sogar um 12 Uhr nachts oder um 1 Uhr morgens an. Ich rede mit jedem. Ich kann sogar einen Witz erzählen.
Ja, Marina hat uns auch erzählt, und ich meine, das sind immer diese krassen Geschichten, die man in der Ukraine hört von Menschen, die auch die Besatzung erlebt haben. Marina hat uns erzählt, sie hat sich also zu Fuß mit ihrer kleinen Tochter auf den Weg gemacht seinerzeit, also kurz vor der Befreiung der Region durch die ukrainischen Streitkräfte, weil sie es unter der Besatzung nicht mehr ausgehalten hat. Hat dann erzählt, dass sie während der Besatzung sich die Zähne selber gezogen hat, weil es eben unmöglich war, aus dem Haus rauszugehen oder weil sie Angst hatte, aus dem Haus rauszugehen und ihre Zahnschmerzen bekommen hat und dann hat sich die Zähne selber gezogen. Und wie gesagt, das sind alles diese Geschichten, die einem so völlig irre vorkommen, wo man aber auch merkt, was das für eine furchtbare Zeit war, die Menschen eben in diesen besetzten Gebieten erleben mussten. Und wie gesagt, also Marina hat sich dann zu Fuß auf den Weg gemacht und hilft jetzt Leuten. Und sie hat uns auch erzählt, naja, also das Schlimmste für sie seien eigentlich die Leute, die bei ihr anrufen und sagen, ich bin eigentlich zu alt zum Fliehen, ich möchte auch nicht fliehen, aber ich weiß, dass ich sterben werde und ich möchte einfach nochmal mit jemandem gesprochen haben, bevor ich sterbe. Und das fand ich halt auch einfach super bitter, das zu hören. Ja, und die Frage ist für mich natürlich auch immer wieder, wie halten diese Menschen das aus? Also ich meine, also die nicht fliehen wollen, die in Kobjansk bleiben, die in anderen Städten bleiben, die umkämpft sind, auch in den Dörfern bleiben. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also alle haben unterschiedliche Motive, da zu bleiben. Was allen aber gleich ist, die da bleiben, ist so eine gewisse Abgestumpftheit. Also in manchen dieser Städte haben wir Menschen gesehen, die wie Zombies erscheinen, also auch wenn man sie anspricht, irgendwie ziemlich verlangsamt reagieren. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sich damit irgendwelchen Sachen beschäftigen und ja versuchen so irgendwie mental über die Runden zu kommen. Igor ja will eben auch in Kobjansk bleiben, weil er sagt, wo soll ich sonst hingehen? Und außerdem ist das meine Stadt. Das haben uns ganz viele von denen gesagt, die wir da in Kobjansk getroffen haben, vor allem im Zentrum. Da waren dann noch Menschen, die beispielsweise Läden hatten, Frauen, die Geschäfte hatten. Jetzt, wie gesagt, gibt es da sehr, sehr viele ukrainische Soldaten, die da stationiert sind. Und natürlich kann man damit den Business machen. Und ja, also damit beschäftigen sie sich dann eben auch und scheinen so einigermaßen damit klarzukommen. Ganz klar ist ja, die Menschen klammern sich natürlich auch an die Hoffnung. Also alle, mit denen wir gesprochen haben in Kobjansk, waren der Meinung, dass die Russen es trotz dieser heftigen Gefechte es nicht schaffen werden, die Stadt erneut zu erobern. Nina beispielsweise, die Besitzerin eines Second-Hand-Shops, sagte, dass sie also sich zu 89-90% sicher sei, dass die Russen die Stadt nicht wieder einnehmen würden. Und auch Igor sagte das, dass er der festen Überzeugung ist, dass die ukrainischen Soldaten die Stadt nicht aufgeben werden. Nina sagte allerdings auch, es wäre die Hölle, wenn die russischen Streitkräfte die Stadt wieder erobern würden. Wie die Situation in Kobjansk sich weiterentwickeln wird, das weiß ich nicht. Also ich hoffe natürlich für die Menschen, dass sie nicht weiter leiden müssen, dass die Stadt nicht wieder erobert wird, dass sie nicht wieder unter der Besatzung leben müssen. Aber in dieser Region im Nordosten der Ukraine erhöhen die russischen Streitkräfte schon seit Monaten den Druck. Und das machen sie vor allem deshalb, das habe ich ja vorhin erklärt, weil sie die anderen russischen Streitkräfte, die im Süden der Ukraine kämpfen und sich der ukrainischen Gegenoffensive gerade erwehren, die wollen sie entlasten. Und die Frage ist, wie es ihm weitergeht. Also ob noch mehr russische Streitkräfte bei Kupjansk massiert werden, ob die Russen wirklich planen, Kupjansk zurückzuerobern und welchen Preis sie bereit sind, dafür zu bezahlen. Klar ist, die Menschen leiden wieder in Kupjansk. Möglicherweise werden sie wieder einen Winter haben, ohne Wasser, ohne Strom. Sie sind halt in ständiger Lebensgefahr. Und das ist einfach eine sehr, sehr bittere Situation für sie. Jedes Mal, wenn wir in der Ukraine in diesen Städten unterwegs sind, die so heftig umkämpft werden, dann ist es immer ein einigermaßen trauriges Erlebnis, also berührt einen, wenn man durch die Straßen fährt, Häuser sieht, die kaputtgeschossen worden sind, Häuser sieht, die leer sind, wo an den Fenstern noch irgendwie Kinderzeichnungen sind, wo man also sieht, da hat mal Leben stattgefunden, da haben Menschen zusammen gelacht, geliebt, gegessen und jetzt ist da einfach nichts mehr. Und wenn man dann mit diesen Menschen spricht, die in diesen Städten noch bleiben, aus welchen Gründen auch immer, das ist immer, also wie gesagt, das ist sehr individuell. Manche sagen, ich will einfach nicht gehen, das ist meine Heimat. Manche tun das aus Trotz, aus so einem Patriotismus vielleicht auch heraus. Und wie gesagt, die Gründe sind unterschiedlich, aber es ist schon bemerkens- und bewundernswert zu sehen, wie diese Leute aushalten, durchhalten. Und für mich auch immer wieder sehr, sehr interessant, hört sich so ein bisschen blöd an, aber ja, doch interessant zu sehen, wie Menschen in der Lage sind, so gewisse Situationen, sich an gewisse Situationen zu gewöhnen, also irgendwie ihr Leben weiterzuleben, obwohl sie umgeben sind eben von diesem Irrsinn des Krieges. Klar ist immer, wenn man sich sowas anschaut, wenn man durch diese Region fährt, durch diese Städte fährt, durch diese Geisterstädte manchmal fährt, da wird einem immer wieder bewusst, wie bescheuert und wie verrückt und wie sinnlos Krieg eigentlich ist und wie wichtig das ist, dass endlich wieder Frieden einkehrt, damit diese Städte eben auch wieder mit Leben gefüllt werden. Klar ist auch, es wird lange, lange, lange brauchen, bis diese Städte wieder aufgebaut sind und wieder so lebenswert sind, wie sie das vielleicht mal waren. Also auch das wird wieder eine große Aufgabe für die Zukunft sein und ich glaube auch, und das darf man nicht vergessen, es wird auch eine große Aufgabe für die Zukunft sein in der Ukraine, wenn mal Frieden herrscht, diese Traumata der Menschen zu bearbeiten, aufzuheben und wieder für sie eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Das ist das Ende unserer heutigen Sendung. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns bitte auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder wo ihr uns auch immer zuhört. Toll wäre es natürlich auch, wenn ihr uns euren Verwandten, euren Freunden, euren Bekannten empfehlen könntet. Und ansonsten freue ich mich, euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Macht's gut und tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.